Also vom Klettenlabkraut kann man auch entweder den Labkrautsaft, also den Frischpflanzensaft oder den Tee, den man daraus gekocht hat, dann nutzen und den zum Beispiel dazu verwenden, um sein morgendliches Porridge, seinen Haferbrei anzurühren und darin zu kochen. Und dass einem Klettenlabkraut-Tee angerührter Haferbrei dabei hilft, abzuspecken, das hat schon der englische Kräuterkundige John Gerard bereits im 16. Jahrhundert empfohlen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Kräuternote Podcast. Ich habe mich jetzt gerade wieder erinnert, wenn ich so auf meinen Balkon gucke und da in den einen Topf, wie ich vor 2 Jahren das erste Mal irgendwie im österreichischen Hochgebirge auf diese Grassterne auf den Wiesen und an den Waldrändern gestolpert bin. Also dieses Kraut, von dem ich rede, wird eben auch Grasstern oder Gliederkraut genannt, weil es quasi so aussieht. Und weitere Namen sind dann eben auch Milchgerinnkraut oder Wundstillkraut. Und diese Namen verraten dann quasi schon einiges über die Einsatzmöglichkeiten von diesem Kraut. Und vielleicht hast du es ja schon erraten, ich spreche vom Wiesenlabkraut und dann im Allgemeinen von den Labkräutern. Und von diesen gibt es etwa über 600 Arten. Und wie gesagt, bisher kannte ich eigentlich nur das Klettenlabkraut und den Waldmeister. Und das weißblühende Wiesenlabkraut oder auch das gelbblühende echte Labkraut, das hatte ich noch nicht so wirklich bewusst wahrgenommen. Das Klettenlabkraut habe ich mal im Wald gefunden. Ne? Dort rankt es dann so in und hinter den Brombeerhecken hervor und an Wegrändern im Wald. Und das kann man sich dann wirklich super gut, wenn man sammelt, einfach so die oberen Triebe einfach außen an die, ja, an die Jacke oder an den Rucksack kleben. Das bleibt da prima haften. Da hat man gar keine Gefahr, irgendwie erstens die Stängel zu verlieren oder zweitens irgendwas beim Transport zu quetschen. Und das echte Labkraut findet man dann eben eher auf trockenen Wiesen. Und das im Vergleich zu den anderen Labkrautarten, die ja eher so lanzettartige Blätter haben, haben die sehr dünne Blätter, die fast schon so wie Nadeln aussehen. Und wie gesagt, man kann die Labkräuter eigentlich gar nicht erkennen. Also sie haben wirklich diese super typische Blattanordnung, dass sie eben so quirlartig stehende, also im Kreis stehende Blätter haben, die dann in so einzelnen Etagen übereinander an den ansonsten dazwischen kahlen Stängeln herumstehen. Und was ich als Käseliebhaber toll finde, ist, dass man mit dem Labkraut eben auch Käse herstellen kann. Der Name Galium, also die Labkräuter, heißen Galium verum zum Beispiel für das echte Labkraut oder Galium aparine, das Klettenlabkraut. Und dieses Galium trägt sozusagen schon das griechische Gala, also die Bedeutung Milch in sich. Und auch der deutsche Name Labkraut bezieht sich dann auf die Milchgerinnung. Denn diese Labkräuter enthalten das Enzym Lab, welches eben auch in Kälbermagen vorkommt und sonst bei der Herstellung für Käse verwendet wird, wo es dann die Milch zum Gerinnen bringt. Also das Lab aus dem Kälbermagen ist eben so ein Gemisch aus Enzymen, also vorwiegend aus Chymosin und Pepsin, welches dann eben zum Ausfällen des Milcheiweißes bei der Käseherstellung genutzt wird. Und diese Enzyme spalten dann sozusagen das Milcheiweiß Casein so, dass die Milch dann eben eindickt, ohne sauer zu werden. Und dasselbe können die Labkräuter auch. Also früher hat man auf jeden Fall auch schon das echte Labkraut zum Herstellen von Käse verwendet, weil eben dieses darin enthaltene Enzym genauso Milch dazu bringen kann, zu gerinnen, ohne sauer zu werden. Auch heute wird für die Herstellung vom Chesterkäse noch das echte Labkraut genutzt. Da werden dann auf jeden Fall die Blüten, die Farbstoffe der Blüten, dafür genutzt, dem Käse seine entsprechende Farbe zu geben und sind natürlich auch verantwortlich für den besonderen Geschmack. Auch hat man früher das Kraut sogar zum Filtern der Milch verwendet, also zum Beispiel so geflochten oder zusammengeballt, dass man dadurch dann die Milch einfach filtern konnte. Und für die Käseherstellung oder auch für das Filtern kann man eben ja jedes dieser Labkräuter verwenden, also zum Beispiel das Wiesenlabkraut, das Klettenlabkraut oder das echte Labkraut. Und es ist auch egal, ob man jetzt das frische oder das getrocknete Kraut verwendet oder ob es dabei geblüht hat, als man es geerntet hat oder nicht. Man kann sogar so eine Art Sud des Labkrauts, also zum Beispiel einen Kaltauszug, verwenden. Das funktioniert alles für die Käseherstellung. Das hat nämlich die Kräuterexpertin Renate Hudak zum Beispiel auch nochmal in eigenen Experimenten herausgefunden. Und sie stellt einen Frischkäse mit Labkraut her, wo sie einfach frische Vollmilch verwendet und dann eben Joghurt als Starterkultur mit den Milchsäurebakterien hinzugibt und dann die Labkräuter in Teesäckchen da reinhängt. Das wird dann über Nacht ruhen gelassen, damit es sozusagen arbeiten kann bei möglichst gleichbleibender Temperatur, damit also die Milchsäurebakterien nicht gestört werden. Und man sollte es eben schon ein bisschen vor Auskühlung schützen, dass die Temperatur nicht absinkt. Und dann haben sich über Nacht sozusagen schon die Käse und die Molke begonnen zu trennen. Und dann beginnt man den Käse zu schneiden. Das dann ja in alle Richtungen, also immer so kleine Streifen. Und dann wartet man wieder eine Viertelstunde dazwischen, dass sozusagen die Molke eben so ein bisschen raustropfen kann. Und dann schneidet man die nächste Richtung und auch noch quer und dann immer kleiner und die kleinen Würfel wieder in alle Richtungen. Und dazwischen wird halt immer ein bisschen gewartet, dass sich eben Molke und Käse trennen können. Und zum Schluss schöpft man dann diese Käsewürfel ab und packt die auf einem Küchentuch in einen Sieb. Das kann man dann mit einem anderen Sieb oder mit etwas anderem beschweren und lässt das halt dann immer wieder eine Weile stehen, um den Käse dadurch fester zu bekommen. Und es wird halt regelmäßig gewendet, bis der Frischkäse eben so fest ist, wie man ihn sich wünscht. Und um daraus dann auch festen Käse herzustellen, was man natürlich auch machen kann, da würden dann eben noch einige Schritte und eine ganze Menge mehr Zeit fehlen, weil da würde dann eben noch das Einsalzen, das regelmäßige dazukommen und das Lagern und regelmäßige Wenden, sprich die Reifung des Käses. Die Labkräuter gehören also zu den Rötegewächsen und das bedeutet, dass der in der Wurzel enthaltene rote Farbstoff Alizarin auch zum Färben von Textilien verwendet werden kann, also früher wurde er das. Und in Schottland wird auch heute das echte Labkraut noch als Färbemittel verwendet. Wie gesagt, die Wurzeln färben rot und mit den Blüten kann man gelb färben. Und die Blüten sind eben auch wunderbar dazu geeignet, dann Getränke nicht nur zu aromatisieren, sondern auch gelb zu färben. Aufgrund der harntreibenden Wirkung der Labkräuter wurde Wiesenlabkraut zum Beispiel auch oft als Zutat beim Brauen von Heilbieren eingesetzt. Und es gibt Sagen, nach denen getrocknetes Labkraut, welches man sich in einem Leinensäckchen um den Körper hängt, also das dann am Körper trägt, dass das vor giftigen Tieren oder auch anderen bösen Einflüssen schützen soll. Kann man ja mal ausprobieren. Also die Labkräuter, also wie eben das Wiesenkletten oder das echte Labkraut, haben wertvolle Heileigenschaften, die man zum Beispiel in Form von Tee nutzen kann. Und zwar sind die wichtigsten Wirkungen, dass eben sowohl der Tee als auch dann der Frischpflanzensaft sozusagen harntreibend wirken, aber auch entschlackend oder reinigend. Das heißt, Tee oder Pflanzensaft sind dann eben hilfreich bei Nieren- oder Blasensteinen oder auch bei Blasenentzündungen, Harnwegsinfektionen und können eben Niere und Leber und die ganzen Verdauungsorgane von entsprechenden Schlacken und giftigen Stoffen reinigen und auch das Lymphsystem unterstützen. Bereits in der mittelalterlichen Volksmedizin wurden Labkräuter schon genutzt und spielten eben eine große Rolle bei der Geburt und der Nachgeburtspflege oder Kindspflege auch. Also sie wurden dann eben genutzt, um Nachwehen zu lindern oder auch dann, um die Kinder sozusagen bei Hautkrankheiten darin zu baden. Aufgrund der enthaltenen Gerbstoffe wirken die Labkräuter auch blutstillend. Das heißt, sie können auch sehr gut bei äußerlichen Verletzungen, Geschwüren oder eben auch Brandverletzungen eingesetzt werden. Da kann man dann zum Beispiel einfach den frischen Pflanzenpresssaft nehmen und den dann eben zum Stillen von Blutungen oder auch bei Ekzemen anwenden. Also dafür zum Beispiel einfach das frische Kraut zerstoßen und dann so wie so ein Pflaster auflegen. Das hilft dann schon. Oder man kann auch einen starken Tee daraus kochen und dann darin getränkte Umschläge eben äußerlich bei Wunden und Ausschlägen aufgelegt werden. Also daher wird dann eben der Tee vorwiegend volksmedizinisch bei Nieren- und Blasenleiden eingesetzt. Das kann man sich auf jeden Fall merken. Und er hilft eben zur Reinigung der Lymphe. Den frischen Saft kann man dann eben nehmen, um ja seine Lymphgefäße anzuregen und eben Stoffwechselschlacken und Gifte auszuscheiden. Und dafür kann man ja auch das Labkraut einfach frisch in seine Nahrung integrieren. Also für entsprechende Heiltees wird dann das Labkraut vorwiegend zur Blütezeit geerntet. Für kulinarische Zwecke kann man natürlich auch immer die oberen Triebspitzen zu anderen Zeiten genießen. Und für einen Tee nimmt man dann eben ja so einen gehäuften Teelöffel getrocknetes oder einen Esslöffel frisches Labkraut, etwa auf ein Viertelliter Wasser. Und da muss man den Tee auch gar nicht so lange ziehen lassen, da reichen dann 5 bis 7 Minuten. Was ich auch spannend finde, ist noch eine kosmetische Anwendung. Wenn man zum Beispiel einen starken Klettenlabkrauttee nimmt und den dann eben noch ja, mit ätherischen Ölen seiner Wahl versetzt oder auch gleich Salbeiblätter noch mit reingibt oder dann eben auch das ätherische Öl vom Salbei hinzugibt und dann noch etwas, damit es netter riecht, wie vielleicht Zitronen- oder Orangenöle, dann erhält man gleich ein natürliches Deo. Aber nicht nur für diese ja, gesundheitsunterstützenden Wirkungen, sondern auch so in der Küche sind die Labkräuter eine echte Bereicherung. Also dann vor allem das Wiesenlabkraut. Und das Klettenlabkraut kann man natürlich auch essen. Dann aber eher eben die jungen Triebe oder man sollte es sozusagen dünsten, weil aufgrund dieser Klebhaare das natürlich ein bisschen schwieriger zu essen ist, ein bisschen unangenehmer ist und auch ein bisschen härter ist als das Wiesenlabkraut. Also vom Klettenlabkraut kann man auch entweder den Labkrautsaft, also den Frischpflanzensaft oder den Tee, den man daraus gekocht hat, dann nutzen und den zum Beispiel dazu verwenden, um sein morgendliches Porridge, seinen Haferbrei anzurühren und darin zu kochen. Und dass einem Klettenlabkrauttee angerührter Haferbrei dabei hilft, abzuspecken, das hat schon der englische Kräuterkundige John Gerard bereits im 16. Jahrhundert empfohlen. Also vielleicht ist das ja noch eine Bereicherung für dein nächstes Frühstück. Ansonsten kann eben von den Labkräutern der ganze obere Krautteil auch inklusive der Blüte genutzt werden, solange er eben möglichst weich ist. Wie gesagt, das Wiesenlabkraut kann man definitiv länger nutzen. Von dem Klettenlabkraut dann eben eher nur die jungen oberen Triebe und auch wahrscheinlich eher früher im Jahr. Aber das Wiesenlabkraut ist ein wirklich leckeres, mildes Salatkraut mit so einer leichten Schärfe im Abgang, also wie so eine Mischung aus Kopfsalat und Rucola. Und das kann man dann ja frisch in alles Mögliche mit integrieren oder also in Salate, Smoothies, in den Kräuterquark mit einrühren. Aber genauso gut halt in Pestos oder Suppen, Soßen oder auch als Spinat verarbeiten. Und das Klettenlabkraut darf eben, wie gesagt, gedünstet werden. Oder man nimmt eben noch die wirklich ganz jungen, zarten Triebe, aber gedünstet ist dann auf jeden Fall besser. Und dann kann man es ja auch in Suppenaufläufe, ins Rührei oder ja, alles Mögliche, was man eben noch dünstet, kocht, brät, damit rein verwenden. Da ja eben der Frischpflanzensaft hilft, den Stoffwechsel anzukurbeln und den Körper zu entgiften und als blutreinigend gilt, aber auch eben nierenanregend und lymphflussfördernd, ist es natürlich schlau, wie gesagt, die frische Pflanze zu verwenden oder sich eben auch Labkrautsaft herzustellen. Und da kann man ja einfach im Entsafter das machen oder eben das Labkraut klein hacken und ein bisschen mit Wasser mixen und dann durch ein Passiertuch ausdrücken. Und dieser Saft lässt sich dann eben auch wiederum in der Küche als Grundlage verwenden. Also zum Beispiel, um in Wasser mitzumixen oder um andere Getränke oder Bowlen herzustellen oder eben auch für Suppen oder Soßen als Grundlage. Die Blüten können, wie gesagt, generell zur Deko genutzt werden. Sie aromatisieren eben auch Getränke, dann besonders das echte Labkraut. Oder man kann sie nutzen, um eben ja, Desserts damit zu verfeinern oder Sirup oder auch Gelee oder ja, Konfitüre herzustellen. Und neben dem Aromatisieren, zum Beispiel von Limonade, lässt sich auch aus den Blüten ein leckerer Tee herstellen. Dafür sind dann allerdings wieder die gelben Blüten des echten Labkrauts wesentlich aromatischer als die zum Beispiel die weißen Blüten vom Wiesenlabkraut. Um sich daraus dann eine Bowle herzustellen, kann man das so ein bisschen machen wie mit dem Waldmeister. Bevor er blüht, kann man daraus ja auch so eine Waldmeisterbowle herstellen, indem man eben, also hier dann quasi zum Beispiel Wiesenlabkraut nimmt und da auch einfach so einen Strauß Wiesenlabkraut mit den Blüten zusammengebunden einfach in eine Karaffe mit, ja, dem Getränk seiner Wahl, aber zum Beispiel Apfelsaft reinhängt und das dann einfach, ja, bisschen mehr als eine Stunde oder wenige Stunden ziehen lässt und das dann einfach noch mit, ja, Wasser, Zitrone mischt, ein bisschen verdünnt, je nachdem, wie man das eben gerne trinken möchte. Und wusstest du übrigens, dass man dann auch, wenn man im August und September die reifen Samen dann finden kann, das sind ja so kleine borstige Kugeln, dass man die dann geröstet auch als Kaffeeersatz nutzen kann? Das ist also eine weitere Variante, die auf die Liste der kann ich für Kaffeeersatz nutzen, Kräuter oder Wurzeln gesetzt werden darf. Es lohnt sich also definitiv in deiner Umgebung beim Spazierengehen mal danach Ausschau zu halten, wo du diese grünen, quirligen Kräuter findest und sie dann in deiner Küche auszuprobieren. Und vielleicht machst du es wie ich, wenn du irgendwo eins findest, in einem Garten von Freunden oder Familie, die du kennst oder irgendwo im Wald, dann kannst du dir auch einfach so ein kleines Labkraut ausbuddeln und mit nach Hause auf den Balkon nehmen oder in den eigenen Garten und dich dann daran freuen, dass sie dort immer wiederkommen. Und dann hast du sozusagen immer deine Handvoll frisches Wiesenlabkraut direkt aus dem Topf oder aus dem Garten zur Hand. Ich wünsche dir viel Spaß damit, viel Freude beim durch die Gegend laufen, Augen aufhalten, Kräuter entdecken und dann auszuprobieren, was du dann damit machen kannst. Vielleicht probierst du ja auch mal einen leckeren Salat einfach aus Wiesenlabkraut. Lass es dir schmecken. Lebe wild und würzig. Bis zum nächsten Mal. Deine Anja.